Heute startet ihr eine neue Predigtreihe und ich habe die Ehre, den Auftakt machen zu dürfen. Und ich habe mich erinnert gefühlt bei der Vorbereitung an meine Jugend. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Karl May? Die Bücher von Karl May? Irgendwer? Also doch mehr, als ich dachte, bin ich doch noch nicht ganz so alt. Ich habe die früher echt super, super gerne gelesen. Karl Mays Bücher, wer es nicht kennt, ganz kurze Erklärung, das sind die Geschichten, also es sind viel mehr, aber vor allen Dingen das, was man meistens kennt, sind die Geschichten von Winnetou und Old Shatterhand. Es gibt drei Bände, Winnetou 1, 2, 3, und da geht es in diesen Bänden darum, dass der Indianerhäuptling Winnetou, seine Schwester und sein Vater wurden ermordet und er lernt dann Old Shatterhand kennen. Old Shatterhand ist ein Europäer, der quasi sich immer mal wieder im Wilden Westen befindet. Und gemeinsam sind sie dann in vielen, vielen Abenteuern verstrickt und letztlich auf der Suche nach dem Mörder. Den will Winnetou natürlich zur Strecke bringen. So, und ganz viele spannende Geschichten. Und dann im dritten Band ist es so, relativ am Ende, dass Winnetou in irgendwelche Kämpfe verstrickt wird mit feindlichen Indianern und tatsächlich tödlich verletzt wird. Und dann ist da diese Szene, wo Winnetou in den Armen seines Blutbruders Old Shatterhand liegt und er stirbt mit den Worten Charlie, so hat er den immer genannt, warum auch immer, habe ich vergessen, aber egal, also Charlie, ich glaube an den Heiland, Winnetou ist ein Christ, lebe wohl. Und das war die Szene, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich geheult, als ich das damals gelesen habe. Nicht so häufig habe ich geheult, wenn ich irgendwas gelesen habe, aber da ja. Ich fand das total ergreifend. Mittlerweile finde ich diese Worte so ein bisschen komisch oder kitschig. Egal. So, aber eins wird deutlich bei dieser Geschichte. Die letzten Worte eines Menschen, die haben besondere Bedeutung. Diese Worte sind irgendwie gewichtiger, in der Regel zumindest. Da hört man normalerweise ganz genau hin, wenn man diese Worte noch mitbekommt. Und das ist ja mal eine spannende Frage. Angenommen, du müsstest heute sterben. In den nächsten Minuten ist dein Leben vorbei, du wüsstest das. Was würdest du einer Person, die du liebst, noch sagen? Was wären deine letzten Worte? Was Jesus in den letzten Stunden vor seinem Tod gesagt hat, ist nicht so viel, aber er hat einiges noch gesagt. Darum wird es in der aktuellen Predigtreihe gehen. Und ich mache heute den Auftakt mit der Bibelstelle aus Lukas 23, Vers 34. Ist nur ein Vers, streng genommen ist sogar nur ein halber Vers. Da heißt es, Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zu dieser Aussage von Jesus möchte ich so ein paar Beobachtungen weitergeben. Zuerst mal, was ist überhaupt die Situation? Also wann hat Jesus das gesagt? Jesus war gefangen genommen worden, stundenlang verhört worden und hinterher, also dabei auch schon geschlagen worden von diversen Leuten, die dachten, das wäre irgendwie total cool, aber später dann auch noch von römischen Soldaten ausgepeitscht. Und ausgepeitscht ist eigentlich nicht, das trifft es nicht richtig, Geißeln müsste man sagen. Das war also quasi schon eine Art Folter, was die mit ihm gemacht haben. Das war nicht nur schmerzhaft, sondern selbst bei so einer Geißelung kam es vor, dass Menschen, weil sie so viel Blut verloren haben, schon gestorben sind. Die hatten ganz, ganz spezielle Geißeln, Peitschen, womit man im Grunde richtige Fleischwunden zugefügt bekam. Das hat Jesus alles schon hinter sich. Und dann auf dem Weg zur Kreuzigung abgeführt und auf dem Weg zur Kreuzigung, das machten die Römer damals systematisch, mussten die Todeskandidaten quasi ihren Querbalken, an den sie dann gehängt worden sind, selber tragen. Das war nicht nur der Grund, damit die Soldaten das schwere Zeug nicht tragen mussten, sondern es war auch eine psychische Qual. Das ist ungefähr so, als wenn du dir dein eigenes Grab schaufeln musst, wo du weißt, gleich liegst du drin. Das ist zusätzlich nochmal psychische Folter. All das lag hinter Jesus und Lukas berichtet uns das auch, dass Jesus sozusagen so geschwächt war, dass er das nicht mehr geschafft hat, diesen Balken zu tragen. Es musste nämlich jemand anders, den sie sich dann da einfach gecasht haben, ihm den Balken zu der Stätte hintragen. Und auch da waren die Römer absolute Foltermeister, denn dort, wo sie bei Jesus die Nägel durch die Hände und die Füße geschlagen haben, da hatten die, und das wussten die ganz genau, maximalen Halt. Also sie rissen nicht einfach raus, so brutal wie das klingt, sondern die hielten, aber sie verursachten auch gleichzeitig maximalen Schmerz, weil dort die ganzen Nervenstränge zusammenkamen. Also kaum vorstellbar, welche Schmerzen ein Mensch dabei aushalten musste. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns. Jesus wird ans Kreuz genagelt und das Kreuz wird aufgerichtet und dann begann der eigentliche Todeskampf. Das war ein Kampf ums Ersticken. Man erstickte am Kreuz. Und ich finde das erstaunlich, was Jesus hier tut. Jesus betet in seiner schlimmsten Stunde. Stell dir das mal vor, manch anderer wäre unter solchen Schmerzen höchstwahrscheinlich ohnmächtig geworden oder hätte gar nichts mehr gesagt oder hätte vielleicht seine Peiniger, wenn er es denn noch gekonnt hätte, verflucht oder vielleicht hätte er auch einfach nur noch geschrien. Aber was tut Jesus? Er betet. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, was soll man auch anderes machen? Also ich meine, wenn man da in so einer Situation hängt, Not lehrt ja bekanntlich beten, was soll ich denn sonst machen? Aber das Gebet von Jesus ist anders. Es ist nämlich das Gebet eines Retters, das Gebet eines wahren Menschenliebhabers. Weiß nicht, kennt ihr das Phänomen der Männergrippe? Also alle Frauen lächeln in sich hinein, ja, mein Mann hat das ständig. Und alle Männer, nö, habe ich noch nie gehört. Wie auch immer, ich erkläre es euch ganz kurz. Es ist im Grunde einfach, ein Mann hat eine Erkältung, relativ normale, einfache Erkältung. Aber wenn das einen Mann ereilt, dann leiden wir Männer ja derart extrem, als hätten wir eine handfeste Grippe. Wir müssten nur noch Zeit im Bett verbringen. Es geht gar nichts mehr in so einer Lage. Und das Phänomen nennt man Männergrippe. Und das kommt offensichtlich bei Frauen so nicht vor. Ich kenne das auch von mir, wenn ich krank bin, dann fühle ich mich schlecht, bin ich geschwächt durch die Erkältung und dann fällt mir echt vieles viel, viel, viel schwerer. Und dann gibt es so eine Reaktion bei mir, ich ziehe mich dann oft in mich selber zurück. Ja, also das ist dann so ein Gemisch aus Selbstmitleid, ach, mir geht so schlecht, und auch Selbstfürsorge. Ja, also dann schalte ich auf so einen Modus, so jetzt muss ich erstmal wieder gesund werden und alles andere kann dann später kommen, jetzt kümmere ich mich wirklich um mich. Und meistens leidet in solchen Situationen auch meine Beziehung zu Gott. Also Bibellesen wird nochmal anstrengender, Beten fällt oftmals hinten rüber. Aber das, was mir in so einer Zeit eigentlich nie in den Sinn kommt, ist, für andere Menschen zu beten. Wenn ich bete, dann meistens drehen sich meine Gebete um mich. Mach mich bitte schnell wieder gesund, du siehst doch, wie schlecht es mir geht. Und so weiter und so fort. Als vor ein paar Tagen der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da habe ich auch angefangen zu beten. Also ich habe auch vorher gebetet, aber ich meine dafür. Aber ich muss euch etwas bekennen. Ich habe super selbstbezogen gebetet. Wie meine ich das? Natürlich habe ich für Frieden gebetet, wie wahrscheinlich viele von euch auch und viele, viele andere Menschen in unserem Land und darüber hinaus. Ich habe auch dafür gebetet, dass Gott die Menschen in der Ukraine schützen möge, ja, dass Putin zur Einsicht kommen soll und so weiter. Aber irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum habe ich das alles gebetet? Weil mir die Menschen in der Ukraine so wichtig gewesen wären? Und als ich da so ein bisschen so einen Herzcheck gemacht habe, ich denke, dass das auch der Heilige Geist war, der mich da so ein bisschen gespiegelt hat, da habe ich gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich vor allen Dingen deshalb gebetet, weil ich den Frieden wieder haben wollte, damit ich mein Leben weiterleben kann, so wie bisher. Ich wollte, dass alles wieder so ist, wie ich es kenne, wie vorher. Keine Bedrohung durch Atombomben, keine Angst vor dem, was da noch auf uns zukommen könnte, keine steigenden Energiepreise, die ich auch zahlen muss. Ich wollte einfach wieder Normalität. Normalität in mein Leben, um das so weiterleben zu können, wie ich es kenne. Aber meine Gebete waren, wenn ich ganz ehrlich bin, oftmals nicht von echtem Mitgefühl, von Selbstlosigkeit geprägt. Letztlich ging es um meine Bedürfnisse dabei. Ich weiß nicht, ob du dich das auch mal gefragt hast, wenn du betest für diese Situation. Warum betest du und wie betest du? Um wen geht es eigentlich generell in deinen Gebeten? Um dich? Um andere Menschen? Um Gott? Um wen drehen sich deine Gebetsanliegen? Das, was Jesus hier tut, ist so anders als bei mir. Er betet nämlich nicht für sich, er betet für andere. Ja, sogar noch krasser, Jesus betet für seine Feinde. Jesus hatte seinen Jüngern immer wieder gelehrt, dass sie Gott mit allem, was sie sind und was sie haben, lieben sollen. Und er hat im selben Atemzug ihnen auch gelehrt, dass sie ihre Mitmenschen so lieben sollen wie sich selber. Und er hatte sie auch gelehrt, dass sie sogar ihre Feinde lieben sollen. Das heißt, für sie beten, sie segnen, ihnen Gutes tun sollten. Denn dann würden sie sich als Kinder ihres Vaters im Himmel erweisen. Also sie würden sich als Kinder erweisen, weil sie ihm ähnlich würden in dem. Und hier am Kreuz beweist Jesus, dass er nicht nur schön dahergeredet hat, irgendwas für seine Jünger gesagt hat, sondern dass er selber genau das tut. Er selber liebt sogar seine Feinde bis zum letzten Atemzug. Und darin erweist er sich als der wahre Sohn Gottes. Jesus liebt bis zum letzten Atemzug sogar seine Feinde. Paulus schreibt im Römerbrief, also der Apostel Paulus im Römerbrief, in Kapitel 5, da schreibt er über das Sterben Jesu. Und dann heißt es da in Vers 7 und 8, als er darüber nachdenkt, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wäre unter den Mördern Jesu jemand gewesen, der vielleicht ein ganz besonders ehrenwerter Mensch gewesen ist, vielleicht einer, der bis auf diesen Tag ganz nach Gottes Willen gelebt hätte oder was weiß ich, also irgendwer, der irgendwie besonders heraussticht, vielleicht hätte man für so einen Menschen ja noch irgendwie Fürbitte tun können. Aber Jesus betet nicht für solche Leute, mal abgesehen davon, dass wir nicht wissen, ob solche mit dabei gewesen sind, sondern er betet für seine Feinde. Er betet für die Soldaten, die ihn in diesem Moment ans Kreuz festnageln, ihn verspotten. Und er betet genauso für die Juden, die ihn, die führenden Juden und auch die anderen, die ihn den Römern ausgeliefert haben, um ihn ans Kreuz zu nageln. Das ist Jesus. Es ist kein Geheimnis, dass im Großen wie im Kleinen es ja ziemlich drunter und drüber geht, gerade in unserer Welt, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, ob man sich das alles nur einbildet, ich denke nicht. Es ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch viele andere Sachen. Gefühlt kommen wir Menschen irgendwie nicht mehr so richtig zum Durchatmen, zumindest wir jetzt hier in Europa. Eine Krise folgt der nächsten, manche überlagern sich bereits und man fragt sich doch, was ist eigentlich los? Was ist bloß los? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast, vielleicht ja auch Leute in deiner Umgebung gerade. Was ist eigentlich los? Was ist eigentlich unser Problem? Was ist eigentlich das Kernproblem von uns Menschen? Warum ist das so? Und ich finde, das ist eine super interessante Frage, eine sehr relevante Frage. Und man bekommt total unterschiedliche Antworten drauf. Die einen meinen, unser Kernproblem ist eigentlich mangelnde Bildung. Wissen, Weiterentwicklung, neue Erfindung und so weiter. Das, wenn wir das mehr machen würden, das würde die Probleme der Menschheit lösen. Die anderen meinen, unser Problem ist der Kapitalismus und der Konsum. Immer mehr haben zu wollen und das auf Kosten der Umwelt. Und andere sagen, hey, nee, unser Kernproblem ist mangelnde Demokratie in der ganzen Welt. Sieht man doch. Wieder andere meinen, nein, eigentlich sind es die Religionen. Die bringen uns das Problem und diese Kämpfe ein. Man braucht mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden und so weiter. Man könnte die Liste total lang weitermachen. Spannend finde ich, was Jesus meint. Was ist eigentlich das, von dem Jesus überzeugt ist, was unser Kernproblem ist? Und wir sehen das hier in Vers 34. Jesus aber sagte und betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Jesus nicht eigentlich für seine Feinde beten müssen, Vater, schenk ihnen Einsicht oder Vater, schenk ihnen ein anderes Herrschersystem oder irgendwie sowas? Aber Jesus weiß ganz genau, was unser Kernproblem ist. Es ist nämlich die Sünde. Und um die Vergebung von eben dieser Sünde betet er hier. Und was ist Sünde? Ich glaube, es ist hilfreich zu unterscheiden. Es gibt alle möglichen Sünden. Tatsünden, also das, was ich tue, aber genauso auch Sachen, die ich nicht tue, also Unterlassungssünden. Also das, was Putin da gerade tut und mit ihm viele andere, morden, lügen, unterdrücken und so weiter, das sind Sünden. Wenn du lügst, wenn du klaust, wenn du andere niedermachst mit Worten, das sind alles Sünden. Aber die alle entstammen einem Kernproblem, einem Zustand, nämlich der Sünde. Das ist quasi unser menschliches Betriebssystem für alle ITler unter euch. Das ist das, was uns steuert. Wenn der Knopf läuft, gedrückt wird, dann läuft das Programm automatisch ab. Und im Kern ist es, dass wir Menschen, alle miteinander, sind kleine Rebellen, die sich in ihrem Herzen gegen Gott auflehnen. Menschen, die in allen nur denkbaren Varianten, komplett fromm, komplett ohne Gott und alles zwischendrin, in allen denkbaren Varianten versuchen wir, unseren eigenen Weg gehen zu wollen ohne Gott. Wir wollen im Kern, und das ist das, was wir im ersten Buch Mosen Kapitel 3 lesen, da steht im Grunde alles drin. Wir wollen nämlich für uns bestimmen und auch für andere bestimmen, was gut und richtig ist. Wir wollen für andere und für uns bestimmen, was richtig ist, was gut ist und was nicht, und so wollen wir auch leben. Das ist unsere Auflehnung. Nicht das, was Gott sagt, sondern das, was wir sagen. Kaum ist der Mensch zum Sünder geworden, 1. Buch Mose Kapitel 3, Kapitel 4, passiert der erste Brudermord aus Neid. Der Sündenfall und ein Kapitel später der erste Mord. Die Frage ist, was ist eigentlich der Ausweg aus diesem Zustand? Oder was brauchen wir am meisten? Bildung, Wissen? Man könnte es ja fast meinen. Denn Jesus sagt hier, denn sie wissen nicht, was sie tun, oder? Es ist so ein bisschen so wie bei Hiob im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon mal gelesen habt. Der Mann im Alten Testament, der eigentlich nach außen hin, also auch nach innen hin mit Gott lebte, von dem gesagt wurde, er ist gerecht. Und trotzdem muss er leiden bis aufs Äußere, verliert fast alles, nur noch sein Leben hat er, aber mit viel Krankheit und so weiter. Und er fängt an, sich darüber zu beklagen, völlig verständlich aus menschlicher Perspektive. Ich habe doch nichts Falsches gemacht und du lässt mich leiden, Gott. Warum? Warum? Und dann am Ende des Hiob-Buches ganz viel Gespräch, auch mit seinen Freunden, die sagen, du musst Buße tun, du hast doch irgendwo gesündigt. Und Hiob sagt, nein, mir ist nichts bewusst. Und ganz am Ende des Hiobsbuches spricht Gott mit ihm, begegnet ihm und schenkt ihm einen kleinen Einblick in die Schöpfermacht Gottes. Und dann ist die Reaktion von Hiob so bezeichnend. Hiob 42, 5 und 6. Vom Hörensagen, sagt jetzt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. In diesem Sinne wussten die Leute, die Jesus ans Kreuz schlugen, nicht, was sie taten. Sie hatten keine Ahnung davon, von der Macht und Größe Gottes. Sie hatten keine Ahnung, dass sie dort selbst, gerade Gott selber, kreuzigen. Sie hatten keine Ahnung davon, welche Folgen ihr Handeln haben würde. Sie hatten keine Vorstellung von der Macht, von der Größe Gottes. Aber die Lösung wäre nicht gewesen, hätten sie erkannt, was sie da gerade tun. Hätte Jesus dafür gebetet, lass sie erkennen, was sie da gerade tun, wäre ihre Sünde ja nicht weg gewesen. Im Gegenteil, das wäre eine absolut vernichtende Erkenntnis für sie gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass wir an vielen Punkten keine Peilung davon haben, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir ein bisschen mehr begreifen würden, und ich spreche das total zu mir selber, wenn wir ein bisschen mehr begreifen würden, wie groß, wie allmächtig Gott ist, wir würden genauso reden wie Hiob. Ich sage nichts mehr, mein dummes Geschwätz bereue ich und ich tue Buße. Die Erkenntnis hätte den Leuten damals nicht geholfen. Aber Jesus betet genau für das Richtige, nämlich das, was wir und was die Leute damals am dringendsten brauchten, nämlich Vergebung unserer Schuld. Keine Frage, Bildung ist gut und ist wichtig, Demokratie ist wünschenswert, gar keine Frage. Weniger Kapitalismus und mehr Nachhaltigkeit sind wichtig. Gesundheit ist ein Geschenk und so weiter. Aber das, was wir wirklich brauchen, ist Vergebung unserer Schuld. Wir brauchen eine neue Natur, wir müssen neu werden, ja, wiedergeboren werden. Und genau dafür betet Jesus. Jesus betet für unsere Rettung. Er bittet Gott um die Vergebung ihrer Sünden, und zwar noch während sie die größte Sünde überhaupt vollbringen. Und er tut das schon im Hinblick auf das, was er gerade vollbringt, nämlich die Sühnung für die Sünde durch sein Blut. Und seht ihr, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, woher du kommst, wie du dich selber empfindest. Aber zweifelst du manchmal daran, ob Jesus auch dich retten will? Ob er auch dir vergeben will? Ich habe eine kleine Frage für dich. Bist du ein Sünder? Hast du Dreck am Stecken? Kommst du mit deinem Leben nicht klar? Übertrittst du mutwillig und immer wieder Gottes Gebote? Bist du vielleicht sogar ein Mörder? Ein Lügner? Ein Ehebrecher? Ein Geizhals? Bist du nur auf deinen Vorteil aus und andere Menschen sind dir eigentlich egal? Es sei denn, sie bringen dir was? Dann kann ich dir bestätigen, wenn irgendwas auf dich zutrifft, du bist ein Feind Gottes. Du bist ein Sünder. Aber anstatt, dass dich Gott dafür töten würde, lässt er sich für dich töten. Damit wir Vergebung für unsere Sünde erhalten können. Ja, damit du sein Kind werden kannst. Das musst du dir mal vorstellen. Du bist sein Feind von Natur aus. Gott kratzt dich an vielen Punkten überhaupt nicht. Du ignorierst ihn. Aber er möchte dich zu seinem Kind machen. Und was will er dafür haben? Dein Geld? Nee, dich, dein Vertrauen, dein Glaube, deine Liebe, dein Herz. Jesus ist für Sünder gekommen und zwar nicht für die, die keinen Retter brauchen oder meinen, sie bräuchten keinen. Jesus ist für die knallharten Sünder gekommen, die nichts von ihm wissen wollten. Das ist so erstaunlich. Das ist einfach krass. Im Angesicht seiner Mörder, die gerade dabei sind, ihn umzubringen, betet er um Vergebung für sie. Nichts, nicht einmal der grausamste Tod konnte das verändern. Jesus bleibt, der er immer war, der menschenliebende Gott, der Retter der Menschen. Und er hat das getan für dich und für mich, für seine Feinde, für Menschen, die, wie Paulus es schreibt, Römer 5, Vers 6, ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Wenn du zu solchen Menschen gehörst, und ich gehöre dazu, definitiv, dann ist Jesus für dich gekommen und für dich gestorben. Und deshalb ist dieses Angebot da, lass dich retten, lass dir vergeben. Aber noch was finde ich total erstaunlich. Jesus wollte dich und mich unbedingt für immer bei sich haben. der war dazu fest entschlossen, absolut fest entschlossen. Hätte irgendjemand Jesus einen Vorwurf machen können, wenn er in solch einer Situation für sich gebetet hätte? Vater, hilf mir. Papa, befreie mich. Komm mir zur Hilfe. Hätte irgendjemand Jesus einen Vorwurf machen können? Nein, natürlich nicht. Niemand. Aber Jesus tat das nicht. Warum? Warum tat Jesus das nicht? Hätte er es getan, wäre er nicht am Kreuz geblieben und wir hätten keine Aussicht auf Rettung gehabt. Unsere Sünden hätten nicht vergeben werden können. Woher nehme ich das, fragst du dich vielleicht? Als Jesus einige Stunden zuvor verhaftet wurde, da gab es eine kleine, ich sag mal, Auseinandersetzung zwischen einem seiner Jünger und einem der Männer, die Jesus verhaftet. Matthäus berichtet uns davon in seinem Evangelium, Matthäus 26, Verse 51 folgend. Ich lese das mal vor. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert. Und ich glaube, wir wissen aus einer anderen Stelle, dass das Petrus gewesen ist. Aber ist egal, auf jeden Fall, da griff einer nach dem Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Ich habe dazu mal eine Predigt gehört, fand ich total lustig. Offensichtlich war Petrus nicht ganz so zielsicher. Ja? Also der hatte irgendwie den Umgang mit dem Schwert nicht so richtig gelernt, der hat nur das Ohr getroffen. Immerhin, war gut. Dann heißt es doch, Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder, und jetzt kommt's, glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? 12 Legionen sind nach damaliger Rechnung römische Legionen circa 54.000 Engel. Wahrscheinlich hätte ein einziger ausgereicht. Aber Jesus sagte, Vers 54, wie würde sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Für Jesus bestand überhaupt kein Zweifel daran, dass er jederzeit diese Qualen hätte beenden können, aber er tat es nicht. Es war sein Entschluss, dem Willen des Vaters gehorsam zu sein. Er entschied sich zu bleiben und zu sterben. Er entschied sich zu lieben und zu retten. Und was ist unsere Reaktion auf so eine Liebe? Er entschied sich, am Kreuz zu bleiben für dich und für mich. Es gibt ein Lied, vielleicht habt ihr das auch häufiger gesungen. Ich denke zurück an Golgatha, wo Jesu Blut und Leben gab. Sehe seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuze stammen. Und dann ist das Einzige, was im Grunde darauf die richtige Antwort ist. O preis den Namen von Gott, dem Herrn. O preis den Namen ewiglich. Für alle Zeiten singen wir zu dir, o Herr, mein Gott. Eine weitere Beobachtung. Ist dir aufgefallen, wie Jesus mit Gott spricht? Jesus betet als Kind Gottes. Vater, vergib ihnen. Ist es nicht so, wenn uns Leid widerfährt, dann ist meistens eine der ersten Reaktionen bei uns, dass wir an Gottes Güte anfangen zu zweifeln, oder? Wir distanzieren uns innerlich von ihm, weil wir uns nicht vorstellen können, dass der Vater im Himmel sowas zulässt, Leid in unserem Leben. Und wir sind versucht, in ihm jemanden zu sehen, der uns eben nichts Gutes will, der eigentlich gegen uns ist, der keine Freude mehr an uns hat, der uns nicht bedingungslos liebt. Das ist doch dieser innere Logarithmus, wollte ich schon sagen, der in uns quasi automatisch abläuft, wenn Leid in unser Leben kommt. Und diese Versuchung kannte Jesus auch. Und er hatte ihr schon erfolgreich widerstanden. Ganz am Anfang seines Dienstes war das nämlich die erste Versuchung des Teufels, die Matthäus uns berichtet. Ich weiß nicht, ob du die Begebenheit kennst. Ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums, Jesus ließ sich taufen. Eine Stimme kommt vom Himmel, bestätigt ihn und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist die Bestätigung. Und dann heißt es direkt danach, der Heilige Geist, also Gott selber, führte Jesus in die Wüste, damit der Teufel ihn versuchen würde. Und 40 Tage aß Jesus nichts. Viel länger hält der menschliche Körper ohne Essen nicht aus. Danach ist meistens dann irgendwann Ende. Und dann heißt es da, Jesus hatte großen Hunger, Überlebenshunger. Und dann kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, sein Kind, Gottes Sohn, dann befiehl, dass die Steine hier zu Brot werden. Man fragt sich, wollte der Teufel sehen, ob Jesus sowas kann, Steine zu Brot machen? Ist das das Problem? Ist das die Versuchung? Nee, mit Sicherheit nicht. Es ging ihm darum, in Jesus Zweifel an der Güte, Liebe und Fürsorge seines Vaters entstehen zu lassen. Der Teufel wollte, dass Jesus sein Schicksal selber in die Hand nahm, selber für sich sorgte, weil es so aussah, als hätte Gott, sein Vater, ihn nach 40 Tagen in der Wüste vergessen und würde ihn nicht mehr versorgen mit dem Lebensnotwendigen. Aber Jesus lässt sich nicht eine Sekunde darauf ein und antwortet mit der Bibel, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und auch hier am Kreuz, unter den größten Schmerzen und dem größten Leid, lässt sich Jesus nicht seine Identität rauben. Er weiß, Gott ist sein Vater, der ihn liebt. Wie ist das bei dir? Zweifelst du an der Liebe Gottes und seiner Güte dir gegenüber? Wenn du an Jesus glaubst, dann ist Gott dein Vater und er wird dich nie verlassen. Warum? Weil dein großer Bruder Jesus die Gottesferne bereits auf sich genommen hat. Er hat es bereits für dich durchlitten. Wenige Minuten später muss Jesus schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass Gott sich von der Sünde zurückzieht, das hat Jesus für dich getragen. Und deshalb wird dein Vater, Gott, dich nie verlassen. Ich will dir Mut machen, auch wenn du gerade leidest oder deine Umstände nicht gut sind. Die Liebe Gottes zu dir hat sich kein bisschen geändert. Seine Güte ist immer noch dieselbe. Du bist und bleibst sein Kind. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, Leute, guckt euch doch mal die Natur an. Die Spatzen und die Blumen und so weiter. Bei euch, ihr seid so viel mehr wert als die Spatzen und das Ganze. Bei euch ist jedes Haar auf eurem Kopf gezählt. Wusstest du, dass Jesus damals am Kreuz etwas getan hat, was er heute noch genauso tut? Wir lesen das im Hebräerbrief, Hebräer 4 und Hebräer 7. Ich lese ein paar Verse daraus. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt, und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und dann ein bisschen später, Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Und jetzt kommt's. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Jesus ist unser hoher Priester, der uns jetzt und in Zukunft vor Gott vertritt, der für uns eintritt, der zwischen Gott und uns vermittelt. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Jesus betet auch heute für dich. Jetzt betet Jesus für dich. Kannst du dir einen besseren Fürsprecher, einen besseren Fürbitter wünschen als Jesus selber? Ich möchte mit einer letzten Beobachtung schließen. Jesu Gebet hat Gewicht. Er wird erhört. Wenige Tage später an Pfingsten stellt Petrus sich vor eine große Menschenmenge in Jerusalem und predigt. Und dann sagt er zu ihnen: Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert, und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Petrus identifiziert die Leute. Sie haben dazu beigetragen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, in der Menge waren wahrscheinlich viele, die mit dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz geschlagen und getötet wurde. Und was passiert? Lukas berichtet es uns in Apostelgeschichte. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Gebet wurde erhört. Er selber hat für seine Feinde Fürbitte getan und hat sie gerettet. Jesus ist der Retter. Er kennt unser Kernproblem. Er betet für uns. Er hat deine und meine Strafe auf sich genommen, damit wir ewig leben können. Und damit nicht genug. Er tritt kontinuierlich für uns beim Vater ein, auch dann schon, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Und jetzt, wo wir mit ihm unterwegs sind, erst recht. Es ist so, wie Paulus im Römerbrief schreibt, nachdem er über die Rettungstat Gottes nachgedacht hat. Und ich lese diese Verse zum Abschluss, Römer 8, Verse 31 folgende. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht noch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gerechte. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift: Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.